The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich Montag, und zwar Montag, der 27. April. In der guten alten Zeit, es war das Jahr 2011, da trafen sich Obama und Trump, der Präsident und sein Kritiker. Sie trafen sich beim legendären White House Correspondents Dinner in Washington. Präsident Obama war in Bestform, das heißt zum Spaßen aufgelegt. Er scherzte über Trump, der gerade wieder für Furore gesorgt hatte, weil er bezweifelte, dass Obama überhaupt eine Geburtsurkunde Made in USA besitze. Obama legte diese Urkunde schließlich vor und sagte jetzt, dass Trump sich nun wirklich mal den wichtigen Dingen zuwenden könne, zum Beispiel der Frage, ob die USA wirklich auf dem Mond gelandet seien.
But no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing?
Tempi passati, die Leichtigkeit ist dahin. Das White House Correspondents Dinner am Samstag in Washington war diesmal kein Abend, an dem gemeinsam gelacht wurde. Im Gegenteil, Trump war wieder da, diesmal als Präsident. Aber bevor er zum Mikrofon gehen konnte, hatte ein Mann namens Cole Allen, studierter Informatiker aus Kalifornien, seinen denkwürdigen Auftritt.
Chaotic scenes at this year's White House Correspondents' Dinner as U.S. President Donald Trump was rushed off stage after shots were fired in the hotel where the event was taking place. Trump and the cabinet members who attended are all safe and the suspect is in custody.
Im Saal die Elite des amerikanischen Journalismus, mit dabei Matthias Döpfner, Vorstandschef der Axel Springer SE, Mehrheitsgesellschafter von Politico und Business Insider in den USA und Mitgesellschafter auch von Media Pioneer. Ich habe ihn gestern Abend deutscher Zeit, er noch immer in Washington, angerufen. Hier unplugged unser Gespräch. Einen schönen guten Tag nach Washington, einen schönen guten Tag Matthias Döpfner.
Hallo Gábor.
Du bist in Washington, du bist zum Correspondent Dinner, zum White House Correspondent Dinner geladen. Die Vorspeise wird serviert, der Präsident ist im Raum und dann, Matthias, und dann passiert was?
Ja, plötzlich hört man verschiedene Knälle und fragt sich, sind Stühle umgefallen oder sind Schüsse gefallen? Und ein paar Sekunden später stürzen Security-Leute in den Raum und rufen Shooter, Shooter. Und der erste Reflex war, kann man noch den Raum verlassen? Kann man noch schnell irgendwo raus hinter der Bühne? Bin schnell aufgesprungen, habe aber dann quasi direkt realisiert, das ist zu gefährlich. Besser schnell unter den Tisch. Das hat dann auch der ganze Saal gemacht. Alle Gäste haben sich sofort unter den Tischen versteckt. Und das waren dann eigentlich die Momente der größten Angst, weil man davon ausging, jedenfalls ich bin davon ausgegangen, es ist vielleicht eine Gruppe von Terroristen, die jetzt mit Maschinengewehren in den Saal stürmen. Man hatte irgendwie so diese Bataclan-Assoziationen im Kopf. Mhm. Und das waren dann endlose Sekunden. Was passiert jetzt? Auf wen schießen sie und wie wird das? Und mit jeder halben Minute, die vorbeiging, wurde man dann zuversichtlicher, dass vielleicht doch nichts passiert oder dass der oder die Täter abgewehrt sind. Dann trat langsam Erleichterung ein.
Die Schüsse fielen draußen in der Vorhalle, nicht im Saal selber, richtig?
Genau, die fielen direkt vor der Haupttür, die sozusagen an der zentralen Achse des Saales dann auch den Blick auf die Bühne freigab. Hätte also der Täter genau noch diesen kleinen Schritt geschafft und durch diese Haupttür in den Saal gelangen können, dann hätte das Ganze einen anderen Verlauf genommen. Also es war wirklich, glaube ich, sehr, sehr knapp.
Wie lange habt ihr unter dem Tisch ausharren müssen?
Ich weiß es präzise, weil ein Kollege es aufgenommen hat, 4,5 Minuten.
Die einem wie eine Ewigkeit vorkam, richtig?
Die haben sich wie eine Ewigkeit angefühlt und es ist interessant, was einem dann so im Kopf rumgeht, was man tut. Das Erste, was ich noch unter dem Tisch gemacht habe, war der Bild-Chefredakteurin eine Textnachricht geschickt. Also es waren ja viele Journalisten im Saal. Ich glaube, ganz viele haben dann auch diese Reflexe gehabt. Aber das waren schon sehr beängstigende Momente. Und natürlich denkt man auch sofort, das liegt ja eigentlich nahe, dass an diesem Ort, wo an diesem Abend die gesamte amerikanische Regierung, der Präsident, der Vizepräsident, quasi die Wirtschaftselite des Landes, die Chefredakteure des Landes, die Medien alle versammelt sind, also wirklich der gefährdetste Ort des Landes, wenn nicht der Welt, an diesem Abend. Man denkt gleichzeitig, es ist auch der Bestgeschützte und es wird schon nichts passieren, es kann nichts passieren. Und dann passiert sozusagen das Allernaheliegendste, dass einer einfach mit ein paar Waffen in der Hand da durch den Eingang stürmt. Das ist schon auch ein Symbol für die Verletzlichkeit unserer Systeme und für die Bedrohung, die in jedem dieser öffentlichen Ereignisse innewohnt.
Gut, wir haben in Deutschland solche Szenen noch nicht erlebt, tatsächlich. Was sagt uns das aber über den Zustand Amerikas? Wurde darüber anschließend gesprochen, dieses Ereignis pass pro toto zu nehmen für the State of the Union?
Also in jedem Fall wurde sofort und sehr viel darüber spekuliert, wie unzulänglich die Sicherheitsmaßnahmen an dem Abend waren. Ich meine, ohne zu wissen, was man hinterher erfuhr, dass der Täter ja wohl dort ein Hotelzimmer mieten konnte, was völlig unvorstellbar eigentlich ist, wenn an diesem Ort die gesamte amerikanische Regierung versammelt ist, war es auch so, dass man relativ leicht rein konnte. Also die meisten mussten überhaupt nicht mal ihren Personalausweis vorzeigen. Da reichten sozusagen auf Papier gedruckte Eintrittskarten, um in das Gebäude reinzukommen. Wir hatten schon vorher festgestellt, dass diese Metalldetektoren, durch die man gehen musste, dass man die leicht überwinden konnte. Da brauchte man nur durch ein paar aufgestellte Vorhänge zu gehen. Also das war ganz offenkundig ein nicht zureichendes Sicherheitskonzept. Und darüber haben natürlich viele gesprochen und spekuliert. Und die zweite Ebene war eben die symbolische. Also selbst die große Nation der Vereinigten Staaten von Amerika kann einen solchen Anlass offenbar nicht hinreichend schützen, ist verletzlich und das ist eben einfach ein Zeichen, dass alles denkbar ist und dass alles, was denkbar ist, auch passieren kann. Und ich glaube, dass das eine nachhaltige Verunsicherung, auch was solche öffentlichen Zusammenkünfte betrifft, nach denen die Menschen ja eine große Sehnsucht haben, bedeutet. Es jetzt auf der politischen Ebene zu überhöhen, weiß ich nicht. Das ist ja nun seit langem klar und es hat ja schon viele Beispiele gegeben, wozu die Polarisierung in Amerika führt und was hier für eine Aggression ist von Fanatikern, Regierungs-Trump-Gegnern, die zu allem bereit sind. Das ist eine ganz schreckliche Entwicklung der Gesellschaft.
Nun hat ja eine Regierung, die auf dem Thema Free Speech ihre Kampagne aufgebaut hat, zumindest als Teil ihrer Kampagne darauf aufgebaut hat, vielleicht auch eine Verantwortung für so einen Abend, nicht nur auf der Sicherheitsseite. Will fragen, hätte der Präsident zurückkehren sollen? Hätte er zurückkehren sollen, um seine geplante Rede zu halten?
Ja, also das wollte er ja. Das wurde ja auch zwischendurch sogar angekündigt. Nach ein paar Minuten wurde angekündigt, dass der Präsident wieder zurückkehren wird, die Veranstaltung fortgesetzt wird. Und er wollte auch unbedingt die Rede halten. Und es ist wohl so, dass ihn die eigenen Sicherheitskräfte davon abgehalten haben und gesagt haben, das geht jetzt nicht. Und er musste dann ja auch die Pressekonferenz im Weißen Haus halten, um die Öffentlichkeit zu informieren. Deswegen kam es dann anders. Aber das wollte er. Ich glaube aber, dass es richtig war, so zu verfahren, wie verfahren worden ist. Es ist auch so, da hatte ja nun wirklich keiner mehr Lust, noch irgendwie fröhlich zu feiern. Die Hälfte des Saals hatte ohnehin dann schon den Raum verlassen und ging nach Hause. Draußen war Ausnahmezustand und drinnen waren also lange Gesichter und den Menschen stand die Todesangst ins Gesicht geschrieben. Nach Feiern war da keine mehr zumute.
Du hattest auch Todesangst?
In dem Moment habe ich gedacht, das ist es jetzt wahrscheinlich gewesen, ja. Man ist trotzdem ganz, ganz rational dann. Das ist eigentlich ganz, ganz komisch. Die Aufwallung der Gefühle kommt erst später. Jedenfalls bei mir war das so. In dem Moment erlebt man wirklich alles wie in Zeitlupe. Sehr bewusst, sehr bedacht, sehr rational. Und dann beginnt das Herzklopfen, wenn es vorbei ist.
Und dann muss man das doch wahrscheinlich gemeinsam ausklingen lassen, besprechen. Man kann doch mit diesem Gefühl auf gar keinen Fall ins Bett gehen.
Das ist so. Wir waren ja mit unseren Chefredakteuren da und wir sind dann in dieser Gruppe noch ins Hotel und haben das alles noch besprochen und natürlich auch am Fernsehschirm dann beobachtet, was bei der Pressekonferenz passierte. Aber das war schon in Summe ein außerordentlich beklemmender, trauriger Abend.
Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Matthias, für diese Schilderung eines beklemmenden Abends.
Danke dir, Gabor.
Und unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Karl-Josef Laumann, Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen, der Mann, der die Planstelle von Norbert Blüm in der Union übernommen hat. Wir reden über den Sozialstaat und über den Gürtel der Deutschen.
Ich glaube, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, um unseren Wohlstand zu verteidigen.
Außerdem gibt uns unsere Börsenreporterin Anne Schwedt einen Überblick über die Börsenwoche an der Wall Street. Und dann staunen wir. Wir staunen über das Urvertrauen einer Mutter in ihren prominenten Sohn. Dennis Radtke ist Vorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands, also dem sozialen Flügel der CDU. Dieser hat sich am vergangenen Wochenende im schönen Marburg zur Bundestagung getroffen. Und Radtke empfing den Kanzler durchaus humorvoll.
Wir sind als CDU in Deutschland das letzte politische Vollsortiment-Kaufhaus. Wir haben für die Kundinnen und Kunden alles unter einem Dach. Hier ist vielleicht eher die Leberkäs-Etage, aber ich bin stolz darauf, dass wir dieses Angebot den Menschen in diesem Land unterbreiten können. Und deswegen erteile ich jetzt dem Kaufhausdirektor das Wort. Ich freue mich auf den Weg.
Dem Kanzler schien das zu gefallen.
Vielen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Das hatte ich auch noch nicht, aber das nehme ich mit auf. Ja, also vielen Dank. Es spricht zu Ihnen der Kaufhausdirektor.
Doch die lockere Stimmung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass man bei der CDA mit dem Kanzler nicht ganz zufrieden war. Denn der hat in der Woche zuvor mit einer Rentenaussage beim Bankenverband für ganz schön viel Wirbel gesorgt.
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern.
In Marburg war dann der Rückwärtsgang eingelegt. Friedrich Merz weiß, wie das geht.
Und um es auch sehr klar und deutlich zu sagen, es wird mit uns keine Kürzungen der gesetzlichen Renten geben. Es wird keine Kürzungen geben.
Aber wie schaut ein Mann wie Karl-Josef Laumann auf dieses Treiben des Bundeskanzlers? Laumann ist seit 2017 schon Minister für Arbeit, Gesundheit, Soziales des Landes NRW. Und er war bis 2024 der Vorsitzende der CDA. Es ist nicht übertrieben, ihn als das soziale Gewissen der Union zu bezeichnen. Im Schwarz der CDU ist er der rote Tupfer. Einen schönen guten Morgen, Karl-Josef Laumann.
Ja, schönen guten Morgen.
Kindermund und manchmal auch Kanzlermund tut Wahrheit kund. Die Rente nur noch als Basisabsicherung, hat Merz im Vorfeld ihrer Tagung gesagt. Da konnten Sie nicht ganz glücklich sein mit dem Wort Basisabsicherung, richtig?
Nein, da konnten wir auch nicht glücklich drüber sein und da bin ich auch nicht glücklich drüber, denn man muss ja eins sehen, dass sehr viele Menschen in Deutschland die gesetzliche Rente im Alter die entscheidende Einnahmequelle ist und dass eben das Arbeitseinkommen nicht dafür gereicht hat, großartige Kapitalreserven oder auch anderes Vermögen aufzubauen. Und die gesetzliche Rente ist eben mehr wie Basis. Sie ist doch für die allermeisten Menschen einfach die Grundlage der Versorgung heute. Und sie wird auch in Zukunft, davon bin ich ganz fest überzeugt, eine gravierende Rolle spielen.
Aber das ist ja genau die Frage. Und der Kanzler ist ja nicht bösartig gegenüber der Rente, sondern er hat doch das ausgesprochen, was viele Wissenschaftler errechnet haben, dass in der Zeit der Kinderlosigkeit, lassen Sie uns das Kind beim Namen nennen, die Kinderlosigkeit führt dazu, dass ein umlagegesichertes System nicht mehr so funktionieren kann, wenn auf einen Rentner eben nicht mehr 6 Arbeitnehmer kommen, sondern nur noch 1,5. Das heißt, ist das Wort von der Basisabsicherung nicht hart, aber trotzdem real?
Also wenn man es rein mathematisch sieht, da kann man vielleicht zu solchen Schlüssen kommen. Aber wir müssen ja auch sehen, dass die halben Menschen, die zurzeit in der Bundesrepublik Deutschland berufstätig sind, also eine Erwerbsarbeit nachgehen, eine sozialversicherungspflichtige Arbeit nachgehen, in Bereichen arbeiten, wo wir keine Tarifverträge haben. Meine Lebenserfahrung ist die, dass da, wo keine Tarifverträge ist, wir in der Regel auch keine betriebliche Altersversorgung haben. Es gibt auf der einen Seite sehr privilegierte Arbeitsverhältnisse, etwa in der Großindustrie oder auch im öffentlichen Dienst, wo das alles geregelt ist. Aber machen wir uns nichts vor, in vielen Bereichen gibt es keine betrieblichen Altersversorgung. Nehmen Sie mal den Einzelhandel, da haben wir in den allermeisten Bereichen nicht mal einen Tarifvertrag.
Das heißt, diese berühmte zweite Säule, die gibt's nicht. Und die dritte Säule, die private Vorsorge, für die ist oft kein Geld übrig gewesen. Und deswegen ist die erste Säule, die staatliche Rente, die entscheidende.
Ja, und das zweite muss man sehen, die Sache mit der Riester-Rente, die hat nicht funktioniert. Aber Riester ist auch so gemacht worden, dass es eben renditeschwache Produkte sind. Und deswegen sage ich jetzt aber auch mal, bin ich sehr dankbar, dass der Deutsche Bundestag vor einigen Wochen das Alterssicherungsgesetz beschlossen hat, wo zum ersten Mal auch in Deutschland beschlossen worden ist, es soll ein Standardvorsorgeprodukt geben und das soll von einer öffentlichen Sozialversicherung, nicht von Banken, nicht von Versicherungen, sondern von einer öffentlichen Sozialversicherung angeboten werden. Darüber freue ich mich sehr, weil wenn man will, dass Menschen, die auch so finanztechnisch nicht so gebildet sind, da braucht man ein Anlageinstrument, wo man auch vielleicht kleine Beiträge einzahlt, aber weiß, dass man auf gar keinen Fall etwas verkehrt macht. Ich bin
aber die Rendite muss doch stimmen, Herr Laumann. Das war ja das Punkt bei der Riester-Rente. Wenn alles auf so Sicherheit gebaut ist wie das Sparbuch. Sie wissen, was gibt es derzeit auf dem Sparbuch? Wissen Sie es auswendig? Bei den Sparkassen?
Auf dem Sparbuch, glaube ich, gibt es so gut wie gar nichts.
0,3. Aber
wenn Sie auch heute einen Sparkassenbrief oder bei der Volksbank heißen die halt anders, anlegen, dann gibt es auch gut 2%.
Ja, ist immer noch die Inflationsrate. Davon wird man im Alter nicht leben können, Herr Laumann. Es braucht doch ein Kapitalmarktprodukt, das in Richtung der 8% kommt, was der DAX seit seiner Gründung erwirtschaftet.
Noch einmal, es ist jetzt auf jeden Fall gut, dass wir das Alterssicherungsgesetz haben, dass es bestimmte Förderungen gibt, dass die Riester-Verträge umgewandelt werden können, auch in renditestärkere Produkte, die natürlich dann auch mehr Risiko bedeuten. Aber ich bin richtig froh darüber, dass es auch ein Standardprodukt gibt, wo der Staat ein Auge drauf hat, dass dann, wenn man da Geld reintut, das eine solide Geschichte ist. Auch was die Abschlussgebühren, was die Verwaltungsgebühren und andere laufende Kosten angeht.
Was sind Ihre Erwartungen? Denn der Bundeskanzler und auch der Vizekanzler kündigen jetzt in unregelmäßigen Abständen große Reformen an. Es tagen diverseste Kommissionen. Was sind für Sie als christlich-demokratischer Arbeitnehmer, was sind für Sie die Mindestanforderungen an diese Reformen?
Also ich glaube, dass das Mindeste an den Reformen ist, dass sie gerecht sind. Dass sie nicht nur eine Bevölkerungsgruppe treffen, sondern dass alle beitragen. Aber bitte, was wir zum Beispiel bei der Rente machen, muss dann später auch bei Pensionen gelten. Was wir in der gesetzlichen Krankenkasse machen, muss auch bei der Beihilfe gelten. Ich lege sehr viel Wert darauf, und das ist auch auf dieser CDA-Tagung deutlich geworden, dass man viel machen kann, aber die Leute müssen den Eindruck haben, es geht gerecht zu. Und alle Bevölkerungsschichten, aber auch alle Einkommensgruppen, tragen einen Teil dessen, was jetzt passieren muss.
Was heißt das für die Besserverdienenden? Im Moment wird diskutiert, den Soli abzuschaffen und dafür die Höchstgrenze hochzusetzen und vielleicht auch eine Übergewinnsteuer bei den Unternehmen einzuführen. Was ist der Instrumentenkasten, den Sie für das Thema Gerechtigkeit dem Kanzler empfehlen?
Ja gut, also nehmen wir doch einfach mal eine Anleihe an der Finanzkommission, die jetzt die Vorschläge für die Krankenkassenreform gemacht hat. Und Frau Wagen hat das jetzt ja auch in einen Gesetzesentwurf gegossen, der ja diese Woche auch durchs Kabinett gehen wird. Da ist erstmal ein gutes Prinzip gemacht worden, dass man gesagt hat, wir machen eine einnahmeorientierte Ausgabenpolitik. Das heißt, die Krankenhäuser und auch die Ärzte und die Apotheken und alle anderen im Gesundheitswesen können eben nicht mehr Zuwächse kriegen, wie die Einnahmen der Krankenkasse steigen durch die Lohnerhöhungen und durch die Veränderung der Beitragsbemessungsgrenze, die wir ja jedes Jahr haben. Wenn man das dann gerecht über alle verteilt, finde ich, ist das ein vernünftiger Vorschlag.
Was mit dem Bürgergeld, Herr Laumann? Das ist die Stunde der Wahrheit. Über 5 Millionen Menschen beziehen das, sind dort krankenversichert, obwohl sie oft keine Beiträge gezahlt haben.
Die Stunde der Wahrheit ist da ganz eindeutig, dass das nicht in Ordnung ist, dass die gesetzlich Versicherten die Kosten für die Bürgergeldempfänger oder für die Leute, die in der Grundsicherung sind, bezahlen.
Sondern wer zahlt das dann?
Das ist Aufgabe, finde ich, wirklich eine steuerfinanzierte Aufgabe. Es kann nicht sein, dass nur die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen das machen müssen. Da müssen sich auch diejenigen dran beteiligen, die Mitglied der privaten Krankenkasse sind und die Mitglied die durch die Beihilfe abgesichert sind. Das ist nicht okay, dass das über den Beitragszahler und ihre Arbeitgeber alleine und ausschließlich finanziert wird.
Soll denn ein Bürgergeldempfänger dieselbe gesundheitliche Versorgung bekommen wie jemand, der sein Leben lang einzahlt? Oder sollte es da auch eine sozial abgespeckte Reform geben? Was ist Ihre Meinung dazu?
Meine Meinung ist ganz klar, dass ein kranker Mensch die beste Versorgung haben sollte, die wir ihm geben können. Und da kann man nicht die Sache an dem Portemonnaie aufhängen oder an die Frage aufhängen, ob jemand in der Grundsicherung ist oder nicht in der Grundsicherung ist.
Sagen Sie, viele haben in den Umfragen das Gefühl, dass ihnen nicht ganz die Wahrheit gesagt wird, dass in der Politik viele große Worte, Reformen und so weiter gebraucht werden, aber so richtig Klartext, keiner mit den Bürgern spricht, in welche Richtung läuft das Ganze. Ich habe oft das Gefühl, dass in Zeiten von Helmut Kohl, den Sie ja auch hautnah erlebt haben, nicht nur weil NRW und Bonn damals eins war, also unsere Hauptstadt in NRW lag, sondern auch weil Sie ihn kannten, den Gürtel enger schnallen. Das traut sich heute keiner zu sagen. Aber ich will Sie fragen, kommt jetzt eine Zeit, wo die Bürger den Gürtel enger schnallen müssen?
Ich glaube, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, um unseren Wohlstand zu verteidigen. Das glaube ich auch. Wir müssen alles daran setzen, dass wir bei uns in Deutschland wieder zu größerem Wirtschaftswachstum kommen. Ohne Wachstum lässt sich das System, wie wir es jetzt über viele, viele, viele Jahre kennen, nicht finanzieren.
Abschließend, Herr Laumann, die CDU wurde jetzt doch in vielen Umfragen von der AfD überholt. Die Regierung ist extrem unbeliebt, der Kanzler ist unbeliebt. Haben Sie denn für Friedrich Merz so, gibt es da einen, wo Sie sagen, naja, ich als alter Hautegen, ich kenne das Volk und Sie sind jeden Tag unterwegs, Sie sind ein anderer Typus als die meisten hier in Berlin. Haben Sie für ihn so einen Ratschlag, wie man diese Unbeliebtheit und vielleicht auch das Absinken in den Umfragen beenden könnte?
Also ich glaube, dass eine Sache auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass man die Reden so hält, dass die Menschen sie verstehen können und dass sie merken, dass man nicht, dass man auch die Lebenssituation der Leute kennt und dass man schon vor Augen hat, wie es bei unterdurchschnittlichen Einkommen ist, wo jeden Monat das Geld für die Miete einfach da sein muss. Jeder weiß auch, dass bei den Lebensmitteln der Wocheneinkauf für untere Einkommen einfach sehr teuer geworden ist. Und deswegen sollte man sehr vorsichtig sein zu sagen, naja, da kommt es auf 20, das sind ja nur 20, 30 oder 50 Euro, das wird ja schon gehen. Ich glaube, dass man diese Haushalte sehr im Blick haben muss. Das sind alles fleißige Menschen, die jeden Morgen aufstehen, machen und tun, sich auch um ihre Kinder kümmern, sehen, dass die Kinder vernünftig durch die Schule kommen. Das ist das Rückgrat auch der Bundesrepublik Deutschland. Und ich finde, diese Menschen müssen sehen, dass die Politik ihre Lebenswirklichkeit einfach kennt und dass man das auch im Auge hat. Und deswegen, wenn man entlastet, finde ich, muss man vor allen Dingen da entlasten, wo das Geld zurzeit bitter nötig gebraucht wird.
Vielen Dank, Herr Laumann, für das Gespräch.
Dankeschön.
Im neuen Kapitalmarkt-Briefing spricht der ehemalige Bundesfinanzminister Jörg Kukies mit Josie Müller, der Leiterin unserer Podcast-Redaktion Wirtschaft. Und die beiden sprechen über die Woche der Zinsentscheidungen in Europa und in den USA. Und in dem Zusammenhang geht es natürlich auch um den designierten Nachfolger von Jerome Powell, Kevin Warsh, den Jörg Kukies schon mehrfach auf internationaler Ebene getroffen hat.
Ich habe in meiner Amtszeit Kevin Warsh mehrfach getroffen und habe ihn als einen sehr starken Zentralbanker mit ganz klaren Verankerungen im Zentralbankensystem, mit all den Sachen, die für alle Zentralbanken als Orientierungsgröße wichtig sind, wie Unabhängigkeit, wie klare Orientierung am geldpolitischen Mandat und so weiter, 1:1 reflektiert gesehen.
Außerdem sprechen die beiden über ein Thema, das Millionen Deutsche betrifft und das ich eben auch schon mit Karl-Josef Laumann kurz angerissen habe, die Reform der privaten Altersvorsorge. Mehr Kapitalmarkt, mehr Eigenverantwortung. Ist Deutschland darauf eigentlich vorbereitet?
Die nun wirklich sehr lange diskutierte Reform der privaten Altersvorsorge ist Ende März vom Bundestag beschlossen worden. Die Riester-Rente wird nun ab kommendem Jahr durch ein renditestärkeres, flexibles Anlagemodell ersetzt. Im Fokus stehen ein neues Altersvorsorgedepot und ein kostengünstiges Standardprodukt. Die Förderung wird einfacher, Kinderzulagen steigen und der Kreis der Berechtigten wird auf Selbstständige ausgeweitet. Sind wir Deutschen denn in der Masse aber wirklich gut genug gewappnet in diesem Bereich? Ist da genug Wissen und Erfahrung vorhanden, um diese Entscheidung für sich treffen zu können?
Ja, also ich finde es nach wie vor schade. Das gab ja in der letzten Legislaturperiode eine große Initiative von Kanzleramt und Finanzministerium, die finanzielle Bildung massiv zu stärken. Dafür gab es leider keine Mehrheiten. Das, was gemacht wurde, wurde auch teilweise sogar kritisiert, weil gesagt wurde, wir wollen jetzt nicht unser pures Bildungssystem mit Finanzsachen ausstatten, was ich für einen großen Fehler halte. Deshalb ist diese Reform nicht gekommen. Ich gebe Ihnen da recht, das müsste dringend gemacht werden. Es ist auch meine Hoffnung, dass jetzt als Folge der Tatsache, dass jetzt alle, sobald sie in Berufstätigkeit gehen, die Möglichkeit zu dieser Förderung haben, dass es auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz gibt. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, die Tatsache, dass wir jetzt mit 14 Millionen Aktionärinnen und Aktionären einen Rekordstand haben in Deutschland, zeigt ja, dass viele viel mehr als wir denken, von sich aus sagen, ich muss was für meine Altersvorsorge tun und über einen Aktiensparplan vorzusorgen, ist grundsätzlich eine gute Idee. Jetzt kommt noch diese sehr signifikante Förderung dazu. Deshalb glaube ich schon, dass es deutlich mehr als die jetzigen 14 Millionen geben wird, die sich entscheiden, dann Fondssparpläne, andere Formen der privaten Altersvorsorge aufzumachen.
Sagt unser Pioneer-Podcast-Host Jörg Cookies im Gespräch mit Josie Müller im neuen Pioneer-Kapitalmarkt-Briefing. Und die komplette Folge hören Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Den Link dazu finden Sie garantiert in der Podcast-Beschreibung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Um das rauszufinden, schalten wir sofort nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was vernimmst du vorbörslich heute Morgen für Signale? Wohin tendieren die Märkte?
Ja, vorbörslich sehen wir heute eher Gegenwind. Die Märkte starten mit leichten Verlusten in diese entscheidende Woche. Die Futures auf den Dow liegen rund 0,2% im Minus, S&P 500 und Nasdaq Futures etwa 0,3% tiefer. Hauptgrund sind die stockenden Iran-Verhandlungen und neue Zwischenfälle in der Straße von Hormus. Die Revolutionsgarden haben erneut Containerschiffe gestoppt. Öl steigt um gut 2% auf über $96 bei WTI bzw. beziehungsweise über $107 bei Brent. Das erinnert die Börse daran, dass die Rallye der letzten Wochen, der S&P 500 ist ja im April mehr als 9%, die Nasdaq über 15% ins Plus gegangen, dass das Ganze auf sehr viel Vorschussvertrauen basiert. Gleichzeitig bleibt der Grundton aber nicht panisch. Viele Strategen sehen den Konflikt trotz Rückschlägen weiter auf einem Deeskalationspfad. Und im Hintergrund stehen in dieser Woche gleich 5 der Magnificent Seven plus die gerade schon angesprochene FED-Sitzung mit dem vermutlich letzten Auftritt von Jerome Powell als Vorsitzenden an. Unterm Strich signalisieren die Futures also heute Morgen ein vorsichtiger, leicht schwächerer Start mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen sehr nachrichtengetriebenen Handelstag, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Mutterliebe so tief sein kann, dass sie selbst politische Divergenzen größter Art überbrücken kann. Ich war letzte Woche in Würzburg bei einem der Architekten des Euro, bei dem ehemaligen EZB-Chefvolkswirt Ottmar Issing, mittlerweile 90 Jahre alt. Wir haben ein langes Gespräch, siehe die Shownotes, geführt. Issing war einer der Männer, die den Euro gebaut und dann auch wetterfest gemacht haben. Aber seine Mutter war skeptisch, wie fast alle Deutschen, ob wir die D-Mark für diese Gemeinschaftswährung wirklich weggeben sollten. Jean-Claude Trichet, damals EZB-Präsident und einer der einflussreichsten Währungshüter Europas, der wollte von Issing wissen, denn er wusste, dass Issing eine sehr, sehr alte Mutter hatte. Er wollte also wissen, wie diese Mutter über den Euro denkt. Und Issing erzählt.
Kleine Anekdote vielleicht. Mit Trichet bin ich persönlich befreundet und hat mich zu der Zeit damals gefragt, hat gesagt, und mal, was sagt denn deine Mutter zum Euro und dem ganzen Geschehen? Da habe ich ihm gesagt, sei vorsichtig, willst du es wirklich wissen? Mhm. Dann hat er gesagt, ja, ich bestehe drauf. Meine Mutter lebte dann im Altersheim und sie war die Älteste, aber die anderen Frauen sind zu ihr gekommen, haben erfahren, der Sohn von der Frau Issing hat irgendwas mit dem Euro zu tun. Mhm. Und ich denke, das ist vermutlich auch ihre Erfahrung. Je älter die Leute sind und je weniger Geld sie haben, desto mehr sind sie um das Geld besorgt. Mhm. Und so war das da auch, ja. Da hat meine Mutter gefragt, ja, wie ist denn das mit dem Euro? Mutti, was hast du denen gesagt?
Ja, was hat die Mutter gesagt?
Meine Mutter hat zu denen gesagt, also ich halte vom Euro auch nichts. Aber seien Sie beruhigt, solange der Ordner dort ist, wird nichts passieren. Ja?
Das hat sie im Altersheim gesagt. Das ist letztlich kein ökonomisches Argument, das ist Vertrauen. Urvertrauen, würde ich sagen. Nicht in den Euro, nicht in die EZB, sondern in einen Menschen, in den eigenen Sohn. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche, trotz alledem. Morgen hören Sie hier Carina Mössbauer. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.